Sonntag, 26.09., nur noch wenige Tage. Deutschland hat die Wahl und alle in der AfD versuchen, so viele Unentschlossene wie möglich für eine Stimme für die AfD zu begeistern. Jeden Tag, fast rund um die Uhr, am Wahlkampfstand, beim Plakate-Nachhängen, beim Flugblätterverteilen, in der Fußgängerzone oder bei einer der vielen Wahlkampfveranstaltungen. Und am nächsten Freitag dann, zwei Tage vor der Wahl, das große Finale in Berlin. Wir treffen uns alle, egal ob aus Hamburg oder vom Bodensee, vor dem Schloss Charlottenburg in Berlin und setzen für Medien und Bürger ein deutlich sichtbares Zeichen. Wir alle sind die AfD, wir alle wählen die AfD. Über den Wahlkampfabschluss reden wir jetzt mit der Berliner AfD-Landeschefin Christine Brinker in 7 Tage Deutschland. Willkommen zur neuesten Ausgabe unseres Podcasts aus dem AfD-Hauptstadtstudio. Für Sie am Mikrofon ist Detlef Frier. Bei uns Christine Brinker. Wir haben uns mit der Landesvorsitzenden der Berliner AfD und Spitzenkandidatin zur Abgeordnetenhauswahl unterhalten und sie zuerst gefragt, wann es genau losgeht vor dem Schloss Charlottenburg am Freitag und welche AfD-Politiker erwartet werden.
Wir treffen uns alle am Freitag, den 24. September, zu unserem großen Wahlkampfabschluss am Schloss Charlottenburg. Wer wird da sein? Selbstverständlich unsere beiden Spitzenkandidaten Alice Weidel und Tino Chrupalla. Beatrice von Storch wird eine Rede halten als unsere Berliner Spitzenkandidatin für den Bundestag. Es werden auch erwartet insgesamt 4 Landesvorsitzende und Spitzenkandidaten aus den Landesverbänden Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Bayern und Hessen. Nämlich Frau Haarder-Kühnel, Herr Böhringer, Herr Lukassen und Herr Wundrak. Und zum Schluss, natürlich darf ich auch reden. Ich bin die Spitzenkandidatin aus Berlin, Christine Brinker.
In Berlin wird nämlich am 26.09. nicht nur der Bundestag, sondern gleich ein neues Abgeordnetenhaus gewählt. Die Berliner Wähler haben somit am Wahlsonntag 4 Stimmen. Vor der historischen Kulisse des Schlosses Charlottenburg wird es nicht nur Reden, sondern auch ein tolles Rahmenprogramm geben, sagt Christine Brinker.
Neben den vielen Reden, interessanten Reden unserer Spitzenkandidaten, haben wir noch viele große Überraschungen für Sie vorbereitet, nämlich ein kleines Rahmenprogramm. Wir haben viele Politiker zum Anfassen. Wir haben Politiker, die Ihnen auch gerne Autogramme geben, die für Fragen zuständig sind und Ihnen auch Antworten geben, echte Antworten, nicht so wie die etablierten Parteipolitiker.
Wir hören aus vielen Landes- und Kreisverbänden der AfD, dass bereits Fahrgemeinschaften gebildet werden, dass Busse angemietet wurden, um mit uns in Berlin ein gemeinsames großes Zeichen zum Abschluss des Wahlkampfes zu setzen. Wir laden Sie herzlich ein, mit dabei zu sein und das tut Christine Brinker auch.
Kommen Sie vorbei am Freitag, den 24. September zu unserer großen, tollen Abschlussveranstaltung. Sie werden viele schöne Überraschungen erleben. Sollten Sie nicht vorbeikommen können, dann können Sie auch unseren Podcast abonnieren oder uns per Livestream folgen. Also seien Sie dabei, kommen Sie zu uns, auf welchen Wegen auch immer und vor allem gehen Sie am Sonntag, den 26. September, wählen.
Genau so ist es. AfD-TV überträgt live am Freitag bei Facebook und bei YouTube. Und wir von 7 Tage Deutschland sind auch dabei und bringen Ihnen die exklusiven Interviews mit unseren Spitzenpolitikern und den Mitgliedern der AfD aus dem ganzen Land. Deshalb gibt es den nächsten Podcast nicht wie gewohnt am Freitagmittag, sondern erst am Freitagabend. Dafür allerdings noch aktueller als je zuvor. Wir sehen uns, wir hören uns und wir treffen uns. Freitag, 24.09., 2 Tage vor der Wahl beim großen AfD-Wahlkampfabschluss vor dem Berliner Schloss Charlottenburg. Hier ist 7 Tage Deutschland. Der Wochenend-Podcast der AfD. Wir holen jetzt unseren AfD-Medienexperten in den Podcast, Joachim Paul, Mitglied des AfD-Bundesvorstandes und des Rheinland-Pfälzischen Landtags und sehr kritischer Beobachter des Treibens der zwangsfinanzierten GEZ-Sender hier in Deutschland. Schönen guten Tag, Herr Paul.
Ja, guten Tag nach Berlin.
Wir schauen heute zusammen auf die größte, manche sagen auch die roteste ARD-Anstalt. Wir schauen auf den WDR. Da gibt es nämlich einen handfesten Islamismus-Skandal. Es geht um eine Moderatorin, die vor wenigen Tagen noch unseren Bundessprecher Tino Chrupalla interviewt hat. Und danach kochten die Vorwürfe so richtig hoch. Was wird der Frau denn vorgeworfen, Herr Paul?
Also Frau Hassan hat sich wohl über längere Zeit in dem Hamas-Milieu aufgehalten und war dort aktiv als Aktivistin. Die Hamas ist eine Terrororganisation, die Israel immer wieder mit Raketenbeschuss bedrängt und auch plant, Anschläge in Israel zu verüben. Sie hat sich die sogenannte palästinensische Sache zu eigen gemacht, aber eigentlich ist es eine islamistische Terrororganisation. Wir müssen klar unterscheiden. Natürlich ist es erlaubt, auch für die Rechte der Palästinenser politisch zu kämpfen, aber es gibt eben einen Unterschied und diese Grenzlinie ist der Terror und die Hamas hat diese Grenzlinie schon so oft überschritten, dass man sie völlig zu Recht als Terrororganisation bezeichnen muss. Und das ist das Milieu, das die sogenannten Al-Quds-Demonstrationen hier in Deutschland veranstaltet, die besonders aggressiv sind und teilweise auch antisemitische Sprechchöre sind in diesen Demonstrationen sehr oft zu verzeichnen gewesen.
Bisher hat Frau El-Hassan ja beim Spartenprogramm Funk, das wendet sich vorwiegend an Jugendliche und an Kinder, gearbeitet. Schlimm genug, jetzt will die ARD sie aber auf die ganz große TV-Bühne im Hauptabendprogramm holen. Ihre Meinung dazu, Herr Paul?
Also schon in Funk war es bemerkenswert, dass sie eigentlich islamistische Stereotype verbreitet hat. Also wir haben erfahren, dass sie wohl nach unseren Informationen sich auch geweigert hat, in der Redaktion von Funkmännern die Hand zu geben. Wir wissen von einem Interviewpartner, Sven Tritschler, der das erlebt hat. Und das zeigt natürlich an, dass sie da stark verwurzelt ist in der islamistischen Denke. Ich halte sowas für fragwürdig. Wir haben massive Integrationsprobleme. Wir haben in Deutschland Tausende von Salafisten, die den Steinzeit-Islam hier in Deutschland implementieren wollen. Und das ist höchst fragwürdig. Und vor allen Dingen, sie soll jetzt ja eine Wissenschaftssendung moderieren. Ich frage mich, wie das zusammenpasst, ein islamistisches Gesellschaftsverständnis und wissenschaftliche Auseinandersetzung. Das muss man mir erstmal erklären.
Was kann man denn daraus ableiten, wenn jemand in Vollverschleierung beim Al-Quds-Marsch mitläuft, nicht als Unbeteiligter am Rande? Die Frau hat ja wohl eines der zentralen Banner mitgetragen. Bei diesem Marsch geht es ja nur um eines, den Hass auf Israel und alles Jüdische öffentlich zu zeigen.
Diese Demonstrationen insbesondere sind im Prinzip das Machwerk der Hamas, das Machwerk von salafistischen Gruppen. Und da geht es viel weniger darum, auf die Situation der Menschen in Palästina hinzuweisen, als einen ziemlich aggressiven Hass gegenüber Israel zu artikulieren und den Boden zu bereiten, auch für Übergriffe auf jüdische Mitbürger und für Terroranschläge, die sich ja nicht nur gegen Israel, sondern den von den Islamisten verteufelten Westen richten. Das muss man schon sagen, ist eine besondere Note des Falles. Und da stellt sich schon die Frage, ob der WDR sowas einfach laufen lassen kann oder ob er nicht sich langsam mal kritischen Fragen stellen muss. Noch mauert er ja.
Nun hat Nemi El-Hassan ja versucht, alle Spuren ihres islamistischen Treibens zu verwischen. Sie hat massenweise Tweets und Posts in den sozialen Medien gelöscht. Eines konnte sie nicht löschen, ein Video, in dem sie den Dschihad, den vermeintlich heiligen Krieg, den die Moslems gegen alle ihrer Meinung nach Ungläubigen, also gegen uns, gegen Christen und Juden führt, verniedlicht. Dieser Krieg ist ein gnadenloser, blutiger und terroristischer. El-Hassan erzählt aber in dem Video, Dschihad bedeutet vielmehr freundlich sein, arbeiten und geduldig sein. Kann die Frau das tatsächlich ernst meinen?
Es handelt sich hier eigentlich um islamistische Propaganda. Es mag sein, dass der Begriff Dschihad im Arabischen noch Nebenbedeutungen hat, das will ich gar nicht ausschließen. Aber Dschihad steht, und das wissen wir ja, seit den vielen, vielen Anschlägen, zuletzt in Würzburg, für einen Terror, der sich gegen alles richtet, was nicht den islamistischen Vorstellungen entspricht. Das heißt gegen Frauenrechte, gegen Demokratie, gegen Kunst und Literatur, gegen Musik, gegen alles das, was wir als besonders schützenswert und schätzenswert in westlichen Kulturen erachten.
Sie haben es eben schon kurz angesprochen. Wie müsste der WDR auf diese Entgleisungen reagieren? Wie hat er bisher reagiert? Bisher ja offensichtlich gar nicht.
Der WDR ist als Rotfunk bekannt. Ich riskiere da nicht zu viel, wenn ich sage, dass gewisse Ideen, für die auch Frau Hassan steht, da sicherlich auch durchaus gutiert werden. Ja, es handelt sich um eine linke Bastion und die vor allem zu einem nicht fähig ist, eben zur Selbstkritik, zur Reflexion. Das hat man ja schon bei dem Umweltsau-Skandal erlebt, wo ein Kinderchor unsere Senioren als Umweltsäue bezeichnet hat. Später kam doch noch der Begriff Nazisäue eines WDR-Mitarbeiters dazu. Da musste schon der oberste Chef Tom Buro eingreifen, weil die ganze Institution sich geweigert hat, selbstkritisch mit diesem Fall umzugehen. Und wir erleben hier das gleiche Muster. Es handelt sich hier um einen Sender, der nicht bereit ist, in den Diskurs einzutreten, weil er sich im Prinzip für sakrosankt. Sie halten sich für eine moralische Großmacht. Und das hängt alles auch damit zusammen, dass wir ein System haben, was 10 Milliarden verschlingt, wo es im Prinzip keine Reformen gibt. Das System ist verkrustet, es ist politisch tendenziös. Und jetzt nimmt man sich auch noch Personen als Moderatoren ins Haus, die der islamistischen Szene nahestehen, dringender Reformbedarf. Und dass jetzt sozusagen da gar nichts kommt, sondern man mauert, das spricht für sich. Und das zeigt den Reformbedarf noch einmal besonders prägnant an.
Der WDR hält seine schützende Hand über eine Islamistin, die erst als Moderatorin beim Jugend- und Kinderformat Funk gearbeitet hat und die jetzt befördert werden soll als Moderatorin ins erste Fernsehprogramm. Wir haben darüber gesprochen mit dem Medienexperten im AfD-Bundesvorstand, mit Joachim Paul. Herr Paul, herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank nach Berlin.
Aus Berlin, der Podcast der AfD. Sie hören uns überall, wo es Podcasts gibt und auch in unserer App. Suchen Sie einfach im App Store, egal ob bei Apple oder bei Android, suchen Sie nach AfD Podcast und laden Sie uns herunter. In unserer Wahlserie sind wir heute gleich in zwei Bundesländern zu Gast, in Nordrhein-Westfalen und in Thüringen. Wir sprechen mit den Spitzenkandidaten und anderen, die sich in beiden Ländern um ihre Stimmen bewerben. Dazu gleich nach den Nachrichten aus den Ländern. Die kommen wie immer mit Unterstützung von AfD Kompakt zu Ihnen. Klicken Sie auf afdkompakt.de oder auf unsere Seiten bei Facebook oder Telegram. Mecklenburg-Vorpommern. Straftäter trotz Wiedereinreisesperre mit der Luftwaffe zurück. In dieser Woche kam der Innenausschuss in Schwerin zu einer Sondersitzung zusammen. Dort musste das Innenministerium zugeben, dass ein afghanischer Straftäter trotz Wiedereinreisesperre nach Deutschland geflogen wurde. Der Mann war hier bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten. Generell waren von den 27 nach Mecklenburg-Vorpommern gebrachten Personen nur 3 Ortskräfte, der Rest offensichtlich Familienangehörige. Dazu sagte uns der migrationspolitische Sprecher der AfD-Fraktion im Schweriner Landtag, Horst Förster.
Staatssekretär Lenz hat nach eigener Aussage vollstes Vertrauen in das Prüfverfahren des Bundes. Dass trotzdem eine erst im Februar 2021 aufgrund von mehreren Straftaten abgeschobene Person mit der deutschen Luftwaffe zurückgebracht wurde und erneut einen Asylantrag stellen kann, zeigt, wie sehr sich der Rechtsstaat von der Realität entfernt hat. Eine neue Regierung darf diesen Missstand nicht länger dulden und muss sich stärker an der Migrationspolitik Dänemarks orientieren, wo Sozialdemokraten zeigen, dass es auch anders geht. Die Sitzung ergab zudem, dass die 3 evakuierten Ortskräfte eine große Zahl an Familienangehörigen mitgebracht haben. Diese Beispiele zeigen, wie groß der Bevölkerungsdruck in Afghanistan ist. Der zukünftige Innenminister muss dafür Sorge tragen, dass der Begriff Ortskraft keine Chiffre für Großfamilientransport in unseren Sozialstaat wird.
Schleswig-Holstein. Kriminelle Schleuser und NGOs stoppen. Griechenland macht es vor. Der griechische Premierminister Mitsotakis hat angekündigt, gegen Menschenhandelsnetzwerke, die nach Griechenland und damit in die EU schmuggeln, hart durchzugreifen. 2020 hatte die griechische Polizei bereits eine Gerichtsakte zur Vorbereitung einer Anklage gegen Mitglieder von NGOs wie Sea-Watch veröffentlicht. Sie wirft den größtenteils deutschen Beschuldigten vor, gemeinsam mit Schleusern eine kriminelle Vereinigung gebildet zu haben. So sagte uns der Vorsitzende der AfD im schleswig-holsteinischen Landtag, Jörg Nobis.
Griechenlands Ministerpräsident Mitsotakis will die Schlepperbanden im Mittelmeer zerbrechen und zerschlagen, wie er sagte. Er verfolgt damit die einzig richtige Strategie, um das Sterben im Mittelmeer und ungeregelte Migration in die EU zu stoppen. Nämlich keine Anreize zu bieten, die Grenzen konsequent zu sichern und mit allen staatlichen Maßnahmen gegen kriminelle Schleuser vorzugehen. Mit seiner aktiven Grenzschutzstrategie habe sein Land bereits erreicht, dass die Migrationsströme enorm zurückgegangen seien. Damit zeigt die griechische Regierung einmal mehr, man kann illegale Migration sehr wohl unterbinden, wenn man nur will. Wer dagegen, wie die Altparteien in Deutschland und Schleswig-Holstein, vor der unbequemen Wahrheit weiterhin fest die Augen verschließt, ist Teil des Problems. Das Land Schleswig-Holstein will ein sicherer Hafen für Migranten sein. Auch 19 schleswig-holsteinische Kommunen und 3 Kreise senden diesen Lockruf an Migrationswillige in aller Welt. Solche Willkommensbotschaften sind es aber, die der Grund dafür sind, dass Migranten den kriminellen Schleusern ein kleines Vermögen dafür bezahlen, in ein nicht seetüchtiges Schlauchboot in Richtung EU steigen zu dürfen und womöglich eine Reise in den Tod anzutreten.
Hessen. Deutsche Umwelthilfe instrumentalisiert Kinder für ihre politischen Ziele. Die hessische AfD-Fraktion fordert, der deutschen Umwelthilfe die Gemeinnützigkeit zu entziehen. Da sie als Verband nicht als Einzelklägerin vor dem Verfassungsgericht auftreten kann, unterstützt sie Einzelklagen von 16 Schülern und Studenten gegen die Landesregierungen in Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und des Saarlandes. Mit ihren Klagen wollen die von der DUH eingespannten Kinder und Jugendlichen offensichtlich erreichen, dass die Landesregierung eine gesetzliche Verankerung von vermeintlichen Klimaschutzmaßnahmen vornehmen. Klaus Gagel, der umweltpolitische Sprecher der AfD im Hessischen Landtag.
Kinder und Jugendliche für diese politisch motivierte, erneute Klagewelle zu instrumentalisieren, zeigt, wie unverantwortlich, skrupellos und ideologisch verbohrt die DUH vorgeht. Der deutschen Umwelthilfe gehört sofort die Gemeinnützigkeit abgesprochen, weil sie ausschließlich politisch tätig ist. Diese ausschließliche politische Tätigkeit ist ein entscheidendes Kriterium bei der Beurteilung der Gemeinnützigkeit. Die DUH hat ein einträgliches Geschäftsmodell entwickelt, sich als Abmahnverein wie ein Unternehmen zu bereichern und so eine Kriegskasse von 8 Millionen Euro für politisch motivierte Klagen gegen Bund, Länder und Gemeinden aufzubauen. Ein erneutes Prüfungsverfahren der angeblichen Gemeinnützigkeit der DUH ist Pflicht, denn hier wird der Bock zum Gärtner gemacht. Für den politischen Diskurs und Wettbewerb gibt es in Deutschland demokratische Parteien, deren Organe in demokratischen Wahlen aufgestellt werden. Selbst grüne Minister wie die hessische Umweltministerin Priska Hinz und ihr Parteikollege und Verkehrsminister Tarek Al-Wazir ließen in einer gemeinsamen Pressemitteilung ihre Verwunderung über die von der DUH unterstützten Klagen verlautbaren. Offenbar werden die Grünen die Geister nicht mehr los, die sie mit ihren unsinnigen Klimazielen entfesseln.
NRW. AfD fordert, Impfung muss eine rein persönliche Entscheidung bleiben. In dieser Woche trat die Impfauskunftspflicht in Kraft. Dr. Martin Vinzenz, stellvertretender Vorsitzender und gesundheitspolitischer Sprecher der AfD-Landtagsfraktion NRW, steht dieser Maßnahme äußerst kritisch gegenüber.
Ich möchte mich in diesen Fragen ausdrücklich der aktuellen Studienlage, wie sie unter anderem in den Ausführungen von Frau Professorin Wopen und Professor Streeck aus der letzten Sitzung des Corona-Begleitgremiums des Landtags NRW beschrieben wurde, für die ich auch seit Monaten werbe, anschließen. Ein nicht geimpfter Angestellter ist nach diesen Erkenntnissen genauso ansteckend wie ein geimpfter Angestellter. Daraus folgt, dass durch eine Impfung keine Änderung der Sorgfaltspflicht des Arbeitgebers abgeleitet werden kann. Allerdings wird hier der Freischein gegeben, sensible medizinische Daten arbeitgeberseitig abzugreifen. Dem kann man nicht zustimmen.
Zur Frage einer generellen Impfpflicht äußert sich Dr. Vinzenz ebenfalls sehr klar.
Eine generelle Impfpflicht lehnen wir vor dem Hintergrund, dass bei fehlender steriler Immunität keine Herdenimmunität möglich ist, ab. Da eine Covid-Impfung keinen zuverlässigen Schutz der Mitmenschen darstellt, ist sie weiterhin eine rein persönliche Entscheidung. Es gibt medizinisch schlicht keinen Grund, dies zu ändern. Juristisch und menschlich wäre es sowieso hochbedenklich.
Fakten statt Fake News. Nachrichten aus erster Hand aus unseren Landtagsfraktionen und den Landesverbänden bekommen Sie jede Woche bei uns im Podcast und jeden Tag, wenn Sie mögen, auf den Seiten von AfD Kompakt, bei Telegram, Facebook und auf afdkompakt.de. 7 Tage Deutschland. Sie hören aus Berlin den Wochenend-Podcast der AfD. Und wir sind mit unserer Wahlserie heute in gleich 2 Bundesländern, gleich in Nordrhein-Westfalen und vorher in Thüringen. Da ist unser guter Bekannter Stefan Brandner der Spitzenkandidat. Herr Brandner, Sie sind ja in den sozialen Medien dieser Tage verstärkt unter dem Hashtag Brandner unterwegs zu finden. Und das ist nun wirklich nicht geschwindelt. Sie sind dauerhaft auf Tour durchs Land und durch Ihren Wahlkreis. Wir erwischen Sie jetzt nach einer abendlichen Wahlkampfveranstaltung. Wo genau sind Sie heute?
Ich bin genau da, wo ich das letzte Mal und bei unserem Interview auch war. Ich bin in Erfurt mal wieder in einem China-Restaurant, wo wir jetzt gerade eine 1,5-stündige Veranstaltung mit meinem Kollegen Sascha Schlösser, der im Nachbarwahlkreis sozusagen antritt, absolviert haben.
Schönen guten Abend auch an Sie, Herr Schlösser. Ein herzliches Willkommen auch Ihnen bei uns bei 7 Tage Deutschland.
Hallo, vielen Dank.
Herr Schlösser, aus welcher Ecke Thürings kommen Sie und was sind bei Ihnen so die großen Themen jetzt in diesem Wahlkampf?
Also ich bin gebürtiger Erfurter. Das heißt, wir sprechen hier von einer Erfurter Puffbohne. Das sind die gebürtigen Erfurter. Und ich trete hier in meinem Heimatwahlkreis an, Erfurt-Weimar und das Grammetal. Und wir haben die Themen, die auch bundesweit natürlich Schlagzeilen machen. Das ist die Zuwanderung aus Afghanistan, die aktuelle. Das sind die Corona-Maßnahmen, die derzeit wieder verstärkt in den Blick kommen. Vor allen Dingen hier 2G-Maßnahmen. Und das ist natürlich für mich persönlich die direkte Demokratie, die wir natürlich promoten wollen.
Stefan Brandner, deckt sich das mit den Themen und den Problemen, die Sie aus Ihrem Wahlkreis mitnehmen in den Bundestagswahlkampf?
Ja, ein wenig. Also der Kollege Schlösser, der gerade gesprochen hat, ist sozusagen mein Erbe, mein Nachfolger im Wahlkreis 193 Erfurt-Weimar. Ich bin ja jetzt gewechselt in den Wahlkreis Gera-Greiz-Altenburger Land und da spielt schon die ländliche Problematik, also ländlicher Raum, eine größere Rolle. Das ist auch der Grund, warum ich so viel unterwegs bin. Ich habe mal nachgezählt in meinem Wahlkreis über 450 Dörfer, Städte und Gemeinden, 450. Und da muss man natürlich ordentlich Gas geben, um die alle zu besuchen. Aber von den Themen her ist es, wie gesagt, identisch mit dem Spezialgebiet ländlicher Raum. Und das ist in Thüringen wirklich in den letzten 30 Jahren absolut vernachlässigt worden von allen Altparteien.
An Sie beide, Sie waren ja gerade auf der Veranstaltung bei Ihnen ganz nah dran am Wähler. Wie ist denn so die Stimmung für die AfD bei Ihnen in Thüringen? Kann man da was erahnen, wie das Wahlergebnis aussieht oder wäre das jetzt sehr verfrüht?
Also ich halte es für ganz schwierig, hier eine Prognose abzugeben. Ich bin selbst auch hier mit unseren Mitgliedern im Wahlkreis unterwegs, hänge die Plakate auf und das Problem ist, dass die Schere extrem weit auseinandergeht. Also wir bekommen im Wesentlichen absolute Zustimmung und auch absolute Ablehnung. Und ich kann überhaupt keine Prognose hier für den Wahlkreis Erfurt-Weimar-Grammetal abgeben. Das bleibt wahrscheinlich spannend bis zur letzten Sekunde.
Ja, wir machen hier Graswurzelarbeit in Thüringen. Das ist natürlich bei unseren Veranstaltungen relativ selten so, dass wir Widerspruch erfahren, weil halt unsere Leute kommen. Aber gerade heute waren, sag ich mal, von den 40 Besuchern waren vielleicht so knapp 10, die das erste Mal gesehen haben. Und die sind auch nicht weggerannt, sondern sind bis zum Ende geblieben und haben Fragen gestellt. Aber wenn man das mal mit den anderen Parteien vergleicht, die machen gar nichts. Die sind überhaupt nicht wahrnehmbar in Thüringen. Und ich, wie gesagt, ich klappe da die Dörfer ab. Es gibt sehr viele Dörfer, wo überhaupt zum allerersten Mal ein Politiker aufgetreten ist. Und das ist, glaube ich, unsere gute Stärke, dass wir ganz nah am Puls der Zeit sind, ganz nah am Volk dran sind und da das Gespür aufnehmen. Und ich bin relativ sicher, dass wir in Thüringen unsere Position vom letzten Mal verteidigen.
Eine Woche noch bis zur Wahl. Wie ist denn der Wahlkampf bisher gelaufen? Was waren bei Ihnen in Thüringen so die größten Ereignisse, die größten Veranstaltungen?
Wir haben also 3-4 Mal die Woche Bürgerfeste in Thüringen. Das heißt, wir haben eine Bühne, wir haben Bratwurststand, wir haben Bierstand da, wir haben 3-4 Redner. Und das läuft eigentlich sehr gut. Auch als Familienfeste teilweise mit Hüpfburg. Auch in den kleineren Städten, das ist ziemlich am Magnet. Und dann sind alle Kandidaten in Thüringen, also ich will nicht sagen rund um die Uhr, aber jeden Tag unterwegs und stecken Flugblätter in die Briefkästen. Das ist natürlich auch eine Kernarbeit, die man hier machen muss. Plakate müssen nicht nur gehängt, sondern auch regelmäßig nachgehängt werden, weil sie zerstört werden. Also wir sind eigentlich rund um die Uhr unterwegs und spielen auf allen Kanälen.
Ja, das kann ich bestätigen. Also wir hatten eine grandiose Wahlkampferöffnung auf dem Erfurter Anger und mit Unterstützung von Stefan Brandner und Björn Höcke. Das ist sehr gut angekommen. Üblicherweise haben wir Gegendemonstrationen im nennenswerten Umfang. Das war hier nur eine Handvoll. Ganz viel Zustimmung, die uns entgegenstößt. Und wir versuchen natürlich, das, was uns an Pressepräsenz fehlt, denn die Funke Mediengruppe hier verschweigt uns im Wesentlichen, dadurch wieder wettzumachen, dass wir omnipräsent sind. Also wir haben jede Woche Stände und auch morgen ist wieder ein Stand in Erfurt auf der Schlösserbrücke zum Beispiel.
Das ist übrigens ein Phänomen auch. Es finden so gut wie keine Podiumsdiskussionen statt. Ne? Mhm. Also wir werden nicht nur ausgegrenzt, sondern aus Angst vor uns werden Podiumsdiskussionen gar nicht veranstaltet, um uns nicht zu Wort kommen zu lassen oder uns nicht einladen zu müssen. Aber Sascha Schlösser sagte das gerade, wir machen das durch nahezu Omnipräsenz in allen Städten, Dörfern und Gemeinden wieder weg.
Omnipräsenz, jetzt der Endspurt Richtung Wahlsonntag. Was steht bei Ihnen beiden noch auf dem Programm?
Ja, wie gesagt, ich habe es ja schon angedeutet, ich bin morgen wieder auf der Schlösserbrücke mit einem Informationsstand. Und wir haben natürlich dann noch unseren Wahlkampfabschluss am 23. September auf dem Erfurter Anger wieder mit den altbekannten Rednern Stefan Brandner, Björn Höcke und mit mir, Sascha Schlösser, als Direktkandidat in Weimar, Erfurt. Grammetal.
Ja, auch wenn es altbekannte Redner sind, aber langweilig wird es nicht. Wir haben natürlich immer neue Themen und die Altparteien, vor allem die sogenannten Kanzlerkandidaten der Altparteien mit Baerbock, Laschet und Scholz, blamieren sich ja jeden Tag aufs Neue. Also da, sag ich mal, werden die Themen gehen uns da nicht aus. Wir haben noch 2-mal in der nächsten Woche Alexander Gauland in Thüringen, am Montag in Gotha und am Dienstag in Gera und ich denke mal, da geht auch noch was.
Unser AfD-Wahlkampf steht ja unter dem Motto Deutschland aber normal. Welchen einen Punkt würden Sie sofort am Tag nach der Wahl anpacken, um den Bürgern die Normalität wieder zurückzugeben? Stefan Brandner.
Also es gibt viele Sachen, die man längerfristig machen muss. Aber was ich sofort angehen würde, ist Schluss mit dem Gender-Quatsch. Das lässt sich, glaube ich, ganz schnell bewerkstelligen durch entsprechende Anweisungen in die Behörden rein und in die Verwaltung rein.
Und was stünde bei Ihnen, Sascha Schlösser, ganz oben auf der Agenda?
Ja, was mir ganz wichtig ist im Moment, ist die sich abzeichnende Ungleichbehandlung von Geimpften und Ungeimpften, die hier in Erfurt zum Beispiel gerade seine Spitze darin findet, dass das Erfurter Theater künftig nur noch Geimpfte und Genesene bespielen will, was umso absurder ist, wenn man bedenkt, dass die gar nicht wissen, ob ihr eigenes Ensemble geimpft, genesen oder was auch immer ist. Also wie gesagt, diese Ungleichbehandlung, die muss unverzüglich beendet werden.
Dann wünschen wir alle hier in Berlin Ihnen beiden und allen anderen Kandidaten in Thüringen viel Kraft und immer die besseren Argumente für diese letzten Tage vor der Wahl und nächsten Sonntag dann bitte ein grandioses Ergebnis im Bund und auch bei Ihnen im Land. Herzlichen Dank, Sascha Schlösser und Stefan Brandner.
Vielen Dank, Herr Frier. War das eigentlich der erste Dreier, den wir heute gemacht haben? Also ein Dreier-Podcast oder hatten Sie das schon mal?
Nee, das war der erste tatsächlich. Und natürlich mit Ihnen, Stefan.
Es ist immer ein erstes Mal.
Vielen Dank aus Erfurt.
Jo, tschüss. Schönen Abend für Sie. Und wir schauen uns jetzt noch einen Kandidaten der thüringischen Landesliste der AfD an. Meine Kollegin Mary Kahn unterhält sich jetzt bei AfD-TV mit Michael Kaufmann, einem Mitglied der ersten Stunde, einem, der die AfD in Thüringen mit aufgebaut hat.
Wie viele andere hat mich damals bewegt, dass ich gesehen habe, dass die Politik in eine falsche Richtung läuft. Für mich war ein Hauptthema damals die Euro-Rettungspolitik. Ich habe gesehen, dass im Euro-System einiges falsch läuft. Das hat viele damals bewegt. Viele, auch die Professoren, die sich damals zusammengefunden haben und dieses Thema auf den Tisch gebracht haben. Dann natürlich, ich bin Energietechniker und mich hat schon immer die Energiepolitik sehr interessiert und auch dort lief schon damals vieles falsch. Das waren zwei wichtige Themen, deswegen habe ich mich von Anfang an mit einigen weiteren Mitstreitern getroffen und wir haben dann die Partei in Thüringen aufgebaut.
Sie sind ja aktuell auch noch Landtagsabgeordneter im Landtag in Erfurt und wurden 2020 ja auch zum Vizepräsidenten des Thüringer Landtags gewählt. War der Gegenwind zu der Zeit groß?
Es hatten sich vorher andere zur Wahl gestellt, die abgelehnt wurden. Es gab dann verschiedene Besprechungen und Redungen mit den anderen Fraktionen, sodass dann doch ich gewählt wurde. Aber es war ein steiniger Weg bis dahin, bis ein Landtagsvizepräsident in Thüringen von der AfD gewählt werden konnte.
Was eigentlich völlig normal sein sollte in der Demokratie.
Natürlich, eigentlich soll es völlig normal sein. In Berlin passiert ja dasselbe. Eigentlich steht in der Geschäftsordnung in Thüringen, dass jede Fraktion einen Vizepräsidenten haben soll. Das ist zunächst nicht passiert. Dann bin ich eben gewählt worden. Aber es gibt heute noch Posten, die eigentlich von der AfD besetzt sein müssten, aber nach wie vor nicht besetzt sind. Zum Beispiel die Parlamentarische Kontrollkommission, die den Verfassungsschutz kontrollieren soll. Dort, die ist bis heute nicht arbeitsfähig.
Sie sind ja Professor im Fach Maschinenbau und haben auch Energietechnik studiert. Wie wollen Sie diesen fachlichen Hintergrund in Ihrer zukünftigen Arbeit im Deutschen Bundestag einbringen?
Ich sehe seit 2000 eigentlich, dass die Energieversorgung in Deutschland in eine falsche Richtung sich entwickelt. Man sieht es ja an, man braucht bloß die Stromrechnung anzuschauen, dann sieht man das. Deutschland hat in Europa die höchsten Strompreise inzwischen. Das liegt vorrangig an den Regelungen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes, das 2000 in Kraft getreten ist, dass eben die marktwirtschaftlichen Prinzipien für die Energiewirtschaft praktisch außer Kraft gesetzt hat. Denn Erzeuger von Photovoltaik oder Windstrom erhalten einen festen Abgabepreis. Das ist auch der Hauptgrund, warum die Energiepreise inzwischen so hoch sind. Ansonsten könnten diese erneuerbaren Energien sich gar nicht so am Markt, hätten die gar nicht so viel Erfolg. Ja, und inzwischen kommt ein zweites Problem hinzu neben den Preisen, das ist die Versorgungsstabilität. Deutschland ist inzwischen Energieimporteur. Vor einigen Jahren hat Deutschland noch Energiestrom exportiert. Inzwischen sind wir Importeur. Das liegt natürlich daran, dass immer mehr Kraftwerke abgeschaltet werden. Die Kernkraftwerke sind fast alle abgeschaltet. Jetzt geht es den Kohlekraftwerken an den Kragen. Und ein Industrieland wie Deutschland braucht einfach eine sichere, zuverlässige, bezahlbare Stromversorgung.
Wie stehen Sie denn zu Atomenergie?
Eine wichtige Säule der Energieerzeugung. Das wird ja auch in vielen anderen Ländern so gesehen. Rund um Deutschland werden Kernkraftwerke geplant oder gebaut. Auch die Niederlande haben sich entschieden, Kernkraftwerke zu bauen. In Tschechien, in der Slowakei werden Kernkraftwerke geplant. Also das ist eine wichtige Säule. Und zumal, wenn man schon über CO2-Erzeugung nachdenkt, dann kommt man um Kernkraft gar nicht herum, denn Kernkraft ist nun mal CO2-frei.
Michael Kaufmann, einer mit einem vernünftigen und realistischen Blick auf die deutsche Energiepolitik, einer, den Sie mit Ihrer Stimme für die AfD in Thüringen vom Erfurter Landtag sozusagen in den Berliner Bundestag befördern können. Deshalb auch in Thüringen. Beide Stimmen für die Alternative, damit auch bei der Energie bald wieder gilt: Deutschland, aber normal. Mittendrin in unserer Wahlserie geht es jetzt auf nach NRW. 34.000 Quadratkilometer, fast 18 Millionen Menschen, so viele wie in keinem anderen deutschen Bundesland. Wie viele werden am 26.09. der AfD ihre Stimme geben? Wie viele Direkt- und Listenkandidaten werden den Sprung aus diesem westlichen Bundesland in den Deutschen Bundestag schaffen? Und mit welchen Themen wird es gelingen, so viele Stimmen wie möglich auf die AfD zu vereinen? Unser AfD-Hauptstadtreporter Tobias Weber über zwei prominente Bewerber auf der AfD-Landesliste in NRW.
Oberst AD Lukassen, Spitzenkandidat in Nordrhein-Westfalen. Sie haben Ihr Zuhause im Wahlkreis 92. Das ist Euskirchen-Rhein-Erft-Kreis. Und jeder unserer Zuhörer weiß sofort, das ist das Gebiet, was von der Flut, von der großen Jahrhundertflut am schlimmsten betroffen wurde. Wie macht man in so einem Gebiet Wahlkampf?
Eine Naturkatastrophe darf Politik nicht lähmen. Und die Fragen nach der Verantwortung und vor allen Dingen auch nach den Maßnahmen für die Zukunft müssen gestellt werden. Wie geht man um mit solchen Katastrophen? Vor allem, wie bereitet man die Menschen darauf vor? Und diese Fragen werde ich stellen und darum werde ich mich kümmern.
Sie müssen Wahlkampf machen ohne Plakate.
Naja, in dem Ort, in dem ich lebe, muss ich sagen, bisher gelebt habe, Bad Münstereifel, das Haus, in dem ich meine Wohnung habe, ist zerstört. Mein Hausrat habe ich retten können innerhalb von 10 Tagen, dank großer Hilfe auch vieler Parteifreunde und der JA. Und in einem solchen Ort, wie zum Beispiel Bad Münstereifel, der zu einem Großteil zerstört ist, die gesamte Infrastruktur ist kaputt, da kann ich nicht Kopfplakate von dem Spitzenkandidaten Lukassen aufhängen, unabhängig davon, dass es da überhaupt gar keinen Laternenpfahl oder Mast mehr gibt.
Sie sind der Spitzenkandidat in Nordrhein-Westfalen. Nordrhein-Westfalen hat natürlich auch noch andere Themen.
Also gerade NRW mit fast 18 Millionen Einwohnern ist besonders betroffen von den Folgen der Pandemie. Und das ist an erster Stelle Bildung. Bildung und nochmal Bildung. Hier ist ein hoher Nachholbedarf vorhanden. Und wenn ich jetzt höre, dass schon wieder von der vierten Welle gesprochen wird, dann wird mir Angst und Bange, wie es um die Zukunft unserer Kinder und Jugendlichen aussieht. Dann natürlich das Thema Schulden, Inflation, aber auch Migration. Wir müssen jetzt nach 20 Jahren Krieg in Afghanistan verzeichnen, dass Afghanistan wieder zurück zu ihren zu seinen Wurzeln findet. Die Taliban nehmen Überhand und wir können uns darauf einstellen, auch aus Afghanistan eine Migrationswelle zu bekommen. Ja, und dann natürlich mein Fachthema Nummer eins, das ist logisch, Fachverteidigung und damit einsatzbereite Streitkräfte.
Wie immer zum Schluss unserer Wahlserie natürlich auch an Sie die Frage: Deutschland aber normal. Was heißt das für Sie?
Deutschland aber normal, und ich finde diese Aussage wunderbar, dann geht es ganz einfach darum, dass wir den emotionalen Überbau für unser Land wieder formulieren. Wenn wir nicht mehr sicher sind, die deutsche Gesellschaft, wer wir sind, wenn wir nicht mehr wissen, was Deutsche wollen, wohin wir steuern, dann kann auch das andere nicht gelingen. Also Stichwort ist Identität, den Menschen Selbstvertrauen und Zuversicht zurückzugeben. Das ist mein Ziel. Wenn ich dazu beitragen kann, dann fühle ich mich wohl.
Vielen Dank, Rüdiger Lukassen, Spitzenkandidat der AfD in Nordrhein-Westfalen, Direktkandidat in Euskirchen-Rhein-Erft-Kreis und, wie wir sehr anschaulich gehört haben, nach der Flutkatastrophe vermutlich der schwierigste Wahlkreis in Deutschland. Wir sehen uns am kommenden Freitag, dem 24. September in Berlin vor dem Schloss Charlottenburg. Auch Sie sind ab 16.30 Uhr beim Bundestagswahlkampfabschluss der AfD mit dabei. Wir bleiben in Nordrhein-Westfalen, kommen zum Listenplatz 2 zu Kai Gottschalk. Herr Gottschalk, Sie sind als Vorsitzender des Wirecard-Untersuchungsausschusses im Bundestag innerhalb der AfD-Fraktion zum Olaf-Scholz-Experten geworden. Jetzt mitten im Wahlkampf liefert Ihnen der Bundesfinanzminister eine wahre Steilvorlage. Staatsanwaltschaftliche Hausdurchsuchung in seinem Ministerium wegen Behinderung bei Geldwäscheermittlungen. Können Sie mit einfachen Worten erklären, wie dramatisch ist das?
Der Hausherr muss schon sehr schlecht sein, also hier der Bundesminister, wenn es zu einer Durchsuchung im Ministerium kommt. Und wir hatten in vielen Interviews ja schon die Frage gestellt, liefert das Finanzministerium wirklich alle Unterlagen? Ich habe immer festgestellt, Scholz' Abwehrwand, die es zu durchbrechen gilt, sind seine beiden Staatssekretäre, Kukies und auch entsprechend Wolfgang Schmidt. Beide gehörten für mich auch tatsächlich auf den Haufen der Gescheiterten. Hier nun geht es auch noch um Geldwäsche, also einen Tatbestand, in dem die Bezirksregierung Niederbayern und die Bayern auch eine Rolle spielen, die BaFin eine Rolle spielt. Also die Verwicklungen sind schon dramatisch. Meine Prognose ist, wenn Scholz nicht zu verhindern ist als Kanzler, dann wird er wahrscheinlich der Kanzler sein, der aufgrund der Ereignisse um Wirecard aus seinem Amte zurücktreten muss. Also ich bin gespannt, wie sich das noch entwickelt.
Da mutet es ja beinahe als Witz an, dass ausgerechnet Olaf Scholz Bundeskanzler werden will. Stichwort Wirecard und Cum-Ex-Geschäfte. Auch da hat Olaf Scholz zumindest weggeschaut. Aber Sie sagen ja, da war ein bisschen mehr dran.
Naja, bei Cum-Ex stellt sich ohnehin die Frage, ob der Bürgermeister nicht informiert wird, wenn ca. 47 Millionen Euro Steuern erlassen worden sind. Das gleiche Bild hier, er sagt, das entscheiden dann die Finanzverwaltungsabteilung oder die Finanzverwaltung alleine. Fragen Sie mal den Leiter, den Hauptgebietsleiter eines Finanzamts, ob der alleine entscheidet, dass 47 Millionen Euro Steuerforderungen niedergeschlagen werden. Also ich persönlich halte das für ein Grimms Märchen oder Scholzens Märchen, dass er von Cum-Ex und Cum-Cum nichts mal wieder gewusst haben will. Meine Damen und Herren, ich sag mal einfach, der hat wirklich ein Gehirn, ein Gedächtnis, das ist löchriger als ein Schweizer Käse. Da sage ich mal ganz einfach, Kanzler ist so mindestens zwei Nummern zu groß für ihn, der soll es lassen. Und ich bleibe dabei, er wird es hoffentlich nicht. Und wenn er es wird, dann müssen wir ihn mit diesen ganzen Affären aus dem Amte eben entsprechend durch Beweise entfernen.
Sie kandidieren im Wahlkreis 111, Viersen, das liegt bei Düsseldorf. Auch bei Ihnen gab es Hochwasser, aber nicht ganz so schlimm wie bei Ihrem NRW-Spitzenkandidaten Lukassen, wie wir das gerade gehört haben. Trotzdem auch bei Ihnen ist das Hochwasser natürlich Wahlkampfthema.
Ja, das Hochwasser ist immer bei mir Wahlkampfthema, weil es dann ein totales Staatsversagen an den Tag legt. Ja, wenn Herr Laschet sagt, na ja, die Sirenen haben nicht funktioniert und das mit dem Klimawandel in Verbindung bringt, nochmals, da sind mehr als 190 Menschen wahrscheinlich gestorben, weil Sirenen auf den Dächern nicht funktionierten, weil die Infrastruktur Rott ist. Das sehen wir jeden Tag selbst in Schulen, auf Brücken, auf den Straßen in Deutschland. Das hat System. Das ist totales Staatsversagen. Da wird Geld der EU hinterhergeworfen. Die EU anscheinend will jetzt noch nicht bei unseren Hochwasseropfern helfen. Und wenn ich dann auch höre, die Warn-Apps haben auch nicht funktioniert. Ja, digitale Infrastruktur als Thema. Mein Gott, da kann man nur noch die Hände über den Kopf schlagen. Das regt mich tierisch auf, weil diese Regierung andere Flausen im Kopf hat, Flüchtlingen zu helfen. Wieder freiwillig von 576 Ortskräften auf mittlerweile 10.000 aufzustocken. Wer weiß, vielleicht sind es irgendwann 200.000, 300.000. Mein Gott, die Regierung soll sich endlich wieder darum kümmern, dass Deutschland nicht zum Nachtwächterstaat trotz der höchsten Steuerbelastung in unserer Geschichte degeneriert.
Deutschland muss also endlich aus seiner Dauerlethargie geweckt werden, die nun noch durch die Corona-Maßnahmen in den letzten anderthalb Jahren verschärft wurde. Darum der Slogan der AfD, Deutschland aber normal. Herr Gottschalk, was heißt für Sie Deutschland aber normal?
Normal muss doch in Deutschland wieder sein, dass Eltern ihre Kinder abends auch noch von ihrem Sportverein oder der Schule am Hauptbahnhof alleine laufen lassen können. Normal muss doch sein, dass Menschen, die arbeiten, davon ihr Auto, Benzin, Miete, Gas, Strom und auch einen Urlaub bezahlen können. Normal muss doch sein, wenn zwei arbeiten, dass die sich ein Haus kaufen können oder ein kleines Reihenhaus. Und normal muss doch sein, dass der bayerische oder der Münchner Polizist in München noch die Wohnungsmiete bezahlen kann. Normal muss doch sein, dass ich mich um die 42 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten kümmere und um unseren Mittelstand, dass der Arbeitskräfte und auch Steuern zahlt. Alles das muss normal sein, dass ich mich um die Keimzelle einer Gesellschaft, die Familie kümmere. Und normal muss an dieser Stelle bitteschön auch sein, dass wir wieder über Brücken und Straßen fahren können, schnell an unser Ziel kommen. Ich will nicht mit dem Fahrrad zur Schule oder mit dem Lastenfahrrad die Handwerker ausstatten. In Deutschland muss normaler Verkehr möglich sein. Deswegen am 26. September beide Stimmen, erste Stimme und zweite Stimme an die AfD. Keine Experimente für Deutschland, aber normal.
Vielen Dank, Kai Gottschalk, Spitzenkandidat im Wahlkreis 111 Viersen in Nordrhein-Westfalen. 7 Tage Deutschland, der Wochenend-Podcast der AfD. Ich bin Tobias Weber.
Soweit unsere Wahlserie für heute. Nächsten Freitag, 2 Tage vor der Wahl, sind wir dann erneut in 2 Bundesländern zu Gast. Wir sind dann in Bayern und in Sachsen. In der kommenden Ausgabe in genau 7 Tagen. Dann werden wir auch kurz vor der Wahl diese Frage eines Hörers beantworten, die uns heute ganz aktuell erreicht hat.
Wie kann ich euch helfen, weil ich wieder die Befürchtung habe, dass wieder Wahlzettel verschwinden werden, ja, am 26. Was hat man für Rechte oder wie kann ich unterstützen als Wahlhelfer zum Zählen der Zettel oder so? Muss man da besondere Voraussetzungen haben oder kann man sich einfach melden? Ist das zu früh oder ist das noch schon jetzt schon viel zu spät, sich da anzumelden? Ja, da bräuchte ich allgemein mal bitte ein paar Infos. Das wäre echt super.
Also einen Teil kann ich sofort beantworten. In der Regel dürfte es zu spät sein, sich bei den zuständigen Wahlleitern als Wahlhelfer zu melden. Für Wahlhelfer, also diejenigen, die aktiv die Stimmen auszählen, gibt es eine schriftliche Berufung und mindestens eine Schulung, damit jeder weiß, wie es geht. Und dafür ist es jetzt so wenige Tage vor der Wahl wohl in der Regel zu spät. Aber Wahlbeobachter, das kann jeder sein. Jeder Deutsche hat das Recht, am Wahlabend im Wahllokal die Auszählung der Stimmen mitzuverfolgen und auf Unregelmäßigkeiten zu achten. Wie das geht, das sagen wir Ihnen zusammen mit einem Experten dann kommende Woche hier im Podcast. Und wenn wir schon dabei sind, unseren Anrufbeantworter abzuhören, in dieser Woche hatten wir ja eine Blitzumfrage angestoßen. Wen wählen Sie und warum? Sie haben mitgemacht, bei Telegram, bei WhatsApp und auf unserem Anrufbeantworter. Viele von Ihnen haben sich gemeldet und ich möchte alle zu Wort kommen lassen. Wir hören uns jetzt komplett an, was sich in den sozialen Medien und auf unserem Anrufbeantworter zu dem Thema angesammelt hat. Deshalb sage ich jetzt vorher schon Danke fürs Zuhören. Ich wünsche uns allen einen engagierten Wahlkampf noch in dieser letzten Woche vor der Wahl. Egal, ob Sie in Kiel, Köln oder Konstanz wohnen, kommen Sie doch auch zum großen Wahlkampfabschluss nach Berlin. Wir treffen uns am Freitag, 24.09., 17 Uhr vor dem Schloss Charlottenburg zu tollen Reden und, wie man in Berlin sagt, duftem Rahmenprogramm. Wir vom AfD-Podcast sind natürlich auch dabei und berichten direkt von der Veranstaltung. Deshalb kommt der Podcast, ich habe es schon gesagt, kommende Woche am Freitag erst gegen Abend zu Ihnen, dafür mit den topaktuellen Interviews, Kommentaren und Gesprächen vom Wahlkampfabschluss. Hier dann das Ergebnis unserer Umfrage, unserer Vorwahlbefragung. Wie viel Prozent die AfD danach bekommt, das rechnen Sie sich danach ganz einfach selbst aus. Ich verrate Ihnen nicht zu viel, wenn ich jetzt schon sage, dass eine ganze Menge vorhaben, die AfD zu wählen. Ich wünsche Ihnen jetzt eine gute Woche. Bis zum nächsten Freitag. Mein Name ist Detlef Rier und ich übergebe jetzt an die Hörer des AfD-Podcasts.
Ich wähle die AfD, weil sie aus meiner Sicht die einzige Partei ist, die noch Lösungen anbieten kann für die entstandenen Probleme, hervorgerufen durch die vorherigen Regierungen, und die einzige Politik macht, die für Deutschland noch annehmbar ist.
Ich wähle AfD für Deutschland und dessen Volk.
Ja, einzig und allein die AfD. Grund ist die beste Partei und vor allem die fairste und die demokratischste zurzeit in Deutschland.
Selbstverständlich wähle ich AfD. Parteiprogramm, Konzepte und Repräsentanten haben mich überzeugt. Deshalb am 26.09. nur AfD.
Ja, AfD natürlich, und zwar mit Erst- und Zweitstimme. Am besten wäre, wenn über 50% der Wähler AfD wählen würden. Dann hätten wir noch eine Chance. Toi, toi, toi.
Was ich wähle, Ganz klar, blau, AfD, was sonst? Und warum? Die AfD ist für mich die einzige Partei, die sich um Deutschland kümmert und um das deutsche Volk. Da gibt es gar keine Frage.
Ich wähle die AfD, weil sie für Deutschland eintritt und für die deutschen Menschen in diesem Land.
Hallo, ich wähle natürlich die AfD und zwar aus dem Grund, weil ich seit mehreren Jahren intensiv die Politik und die Arbeit in den Länderparlamenten und im Bundestag der AfD verfolge und sehe, dass dort konstruktiv, sachlich und mit Verstand agiert wird. Und es sollten mehrere Menschen tun, sich dort mal die Arbeit der AfD in Wirklichkeit anzugucken. Dann würden sie vielleicht etwas schlauer sein.
Es gibt nur noch eine Partei, die man wählen kann. Wenn man Schaden von Deutschland abwenden will, geht es nur mit der AfD. Wenn die Altparteien noch mal 4 Jahre bekommen, dann wird der Schaden so groß sein für Deutschland, dass er irreversibel ist.
Ich habe bereits die AfD per Briefwahl angekreuzt. Die AfD ist zurzeit die einzige Alternative, damit ein weiterer Flüchtlingsstrom gestoppt wird.
Hallo, ich wähle die AfD, weil die AfD die einzige Partei ist, die den, auf Deutsch gesagt, den Karren wieder aus dem Dreck ziehen kann.
Blau, weil es nötig ist.
Ich wähle von Anfang an die AfD, weil sie mich überzeugt hat in einem.
Ich wähle die AfD, weil sie einfach alles auf den Punkt bringen. Ganz einfach.
Tja, für mich gibt es nur eine Alternative. Die AfD.
Ich wähle die AfD und warum? Weil es die einzige Alternative für Deutschland ist.
Ich wähle die AfD. Das ist die einzigste Partei, die uns aus dieser Krise wieder rausholen kann.
Ich wähle aus dem Grund die AfD, weil die innere Sicherheit bei allen anderen Parteien völlig vernachlässigt wird, weil man von allen anderen Parteien zulässt, dass sich noch mehr soziale Brennpunkte, noch mehr Parallelgesellschaften bilden. Ich fahre zum Beispiel seit Jahren nicht zum Sightseeing in die Großstadt, weil mich das einfach nur nervt, irgendwie diese unbeispielhaften, diese destruktiven Subkulturen überall. Bürgertum wurde mehr oder weniger vernachlässigt. Ist man drauf und dran von der Politik aus, dass man das vernachlässigt und ausmerzen will anscheinend? Stattdessen alle möglichen Menschen, die hier aus soziologischen und kulturellen Gründen überhaupt nicht herpassen. Und ich finde, eine Gesellschaftsstruktur ist ja was Strukturelles. Also wenn die Gesellschaftsstruktur nicht passt oder miserabel ist, alles andere baut ja darauf auf. Also wir müssen nicht drüber diskutieren, wann wo auf dem Land ein Bus fährt oder was weiß ich, ob in der Bildungspolitik noch irgendwie in die Schule noch ein paar Laptops kommen oder sonst irgendwas, sondern wenn die Gesellschaftsstruktur irreparabel kaputt ist und da sehe ich wirklich nur die AfD, die das erkennt und die dagegen steuert, dann ist alles andere, auf Deutsch gesagt, für den Allerwertesten. Da können wir uns alles andere schenken und dieses ganze oberflächliche Gequatsche der Altparteien, die wirklich an total an den Problemen vorbei agieren und überhaupt nicht auf die miserable Gesellschaftspolitik, die hier praktiziert wird, drauf eingehen. Also das finde ich einfach verantwortungslos im höchsten Maße. Sie haben nicht verstanden, dass eine Gesellschaft ein Fundament und eine Erfolgsgarantie für einen Staat ist und dass das nur mit einer bürgerlichen Gesellschaft geht und nicht mit irgendwelchen Chaoten, die man aus allen Teilen der Welt holt. Und das hat die Politik bis auf die Ausnahme AfD einfach nicht verstanden. Und deshalb wähle ich aus vollster Überzeugung die AfD. Vielen Dank.